your engine.
Speedway WM in Schweden, Bundesliga in Stralsund, zweite Liga in Meißen und dazu die Langbahn WM in Mühldorf. Das sind die Themen in der ersten Ausgabe vom Bahndienst.com Podcast mit mir, Norbert Ockhänger. Nicht lang Schnack, einfach loslegen. So kann man die Worte von Brady Kurtz bei der Analyse des Großen Preises von Schweden analysieren. Der Australier aus Kaura hat in Målilla im schwedischen Småland bei äußerst widrigen Bedingungen seinen zweiten Grand Prix in Folge gewonnen. Und damit hält der Aussie Tabellenführer Bartosz Zmarzlik fest im Visier. Wird die WM in der zweiten Hälfte doch noch einmal spannend. Viel spricht nach diesem spektakulären Grand Prix im Småland in Schweden dafür. Wetter ist der große Gleichmacher, wie so oft im Motorsport. Es hat am Nachmittag geregnet und in den Abend hinein erneut weiter geplattert. Die Bahnbedingungen äußerst schwierig, vor allen Dingen der rote Startplatz erweist sich als sehr, sehr schmierig, sowohl beim Losfahren als auch bei der Anfahrt in die erste Kurve hinein. Dazu bilden sich bereits früh die ersten Rillen heraus, vor allen Dingen am Kurveneingang. Und wer das nicht richtig im Visier hat oder wer, so wie Kai Huckenbeck, bei jedem einzelnen Lauf direkt nach dem Bahndienst starten muss, der wird genau von diesen Rillen gerne mal auf dem falschen Fuße erwischt, weil der Bahndienst sie einfach wieder zugeschleppt, aber nicht abgeglättet hat. Das erklärt eine relativ hohe Sturzhäufigkeit und das erklärt auch einen Fahrfehler, der Kai Huckenbeck um einen zweiten möglichen Laufsieg in Målilla gebracht hat. Warum? Das erklärt Huckenbeck in seinem neuen Exklusivblog auf unserer Internetseite bahndienst.com. Der lohnt sich dieses Mal ganz besonders zu lesen, denn der 32-Jährige auswählte im Emsland erklärt dort sehr eindrucksvoll, was es mit den schwierigen Bahnbedingungen in Målilla auf sich hat. Bahnbedingungen, die sowohl Brady Kurtz als auch Dan Bewley eigentlich gut kennen müssten, denn sie beide sind schon für Dakarna Målilla in der schwedischen Elitserien, also in der ersten Liga, gefahren. Dan Bewley allerdings sagt, er sei nicht sicher, dass das an einem schwierigen Abend wie Samstag tatsächlich ein Heimvorteil gewesen sei.
I don't know if it helped Brady today or not, but
I was shitty in the league.
Yeah, he was shit in the league. I was much better. No, to be honest, this was a pretty unique track in the league. Every week you came here, it was a little bit different. So you had, it kept you on your toes, but yeah, I can't say it helped me a lot. I wouldn't say it really any point other than the last chance race that I felt like I had speed tonight. But no, it's just nice to come back here. I always like it.
Brady Kurtz mischt sich sogar noch kurz ein und gibt freimütig zu, er selbst sei meistens schlecht gewesen für Målilla auf deren Heimbahn. Und auch Dan Bewley sagt, die Bahn in Målilla sei etwas ganz Besonderes, so eine Art Wundertüte. Sie hätte jede Woche eine neue Linienwahl und etwas anderes beim Belag auf Lager. Und hier sei es dann noch einmal eine Spur schwieriger. Brady Kurtz geht relativ nonchalant und ohne viel Federlesens in den Abend hinein. Der Australier sagt,
I didn't really know anyone was talking about the track. I went on track walk, went to my pit and told the boys what setup we were going to use and we went.
Er hätte nur die Bahnbegehung gemacht, sei dann zurückgegangen an die Box und hätte dort seine Mechaniker angewiesen, welche Abstimmung anzubauen sei. Und so sei er losgefahren. Natürlich hilft es ihm dabei, dass er England-Erfahrung hat. Das hat sich einmal mehr gezeigt bei diesem großen Preis. Die beiden Australier Jason Doyle, der für Ipswich in England fährt, und Brady Kurtz, der für die Bellevue Aces aus Manchester in der Premiership ans Band rollt. Die beiden dominieren die schwierig zu lesenden Verhältnisse in den Vorläufen. Zuerst ist es eine Schlammschlacht, dann trocknet die Bahn zwar auf, bleibt allerdings sehr tief und sehr schwer. Und in England wird sehr oft bei solchen Verhältnissen gefahren. Darum sind Jason Doyle und Brady Kurtz auch gemeinsam mit Andrzej Lebedevs, der sich ebenfalls in Målilla als Heimfahrer sehr gut auskennt, die besten Anwärter auf den direkten Einzug ins Finale. Das bestätigt auch Brady Kurtz.
Yeah, I love it. I think, yeah, I think we race in the rain a lot in England and I just kind of like to get on with it.
4 Jahren fahre er nun bereits für Bellevue und dort in England werde sehr viel im Regen gefahren, in Manchester ganz besonders. Drum also nicht viel nachdenken, einfach machen. Lebedevs erstarkt zwar über weite Phasen der Vorrunde, hat dann allerdings im entscheidenden letzten Durchgang nicht genug Körner, um die beiden Australier direkt abzuhalten vom direkten Einzug ins Finale. Brady Kurtz und Jason Doyle sind die Ersten, die sich direkt qualifizieren. Alle anderen, darunter auch Weltmeister und Tabellenführer Bartosz Zmarzlik, müssen in einen der beiden Hoffnungsläufe. Bartosz Zmarzlik ist dabei ziemlich am Rumrudern. Er findet keinen richtigen Zugang zu diesem Meeting. Er hat Schwierigkeiten, das Setup auf Bahnbedingungen anzupassen. Meistens ist sein Motor von Tuner Ryszek Kowalski aus Polen zu stark übersetzt. Deswegen holt der Stettiner, der gerade 30 Jahre alt geworden ist, sogar seine Ersatzreservemaschine aus dem Parc Fermé, die eigentlich gar nicht für den Einsatz vorgesehen war. Und erst mit der kommt er im letzten Block der Vorrunde sowie im Hoffnungslauf mit den schwierigen Bahnbedingungen so gut klar, dass er 2 Laufsiege aneinander reiht. Damit qualifiziert sich auch Bartosz Zmarzlik zu Brady Kurtz, Jason Doyle und Dan Bewley ins Finale hinein. Kai Huckenbeck dagegen kommt zwar in den Hoffnungslauf, bleibt dort allerdings weit entfernt von einer möglichen Qualifikation fürs Finale. In diesem Endlauf wird dann zunächst einmal Jason Doyle nach einem mäßigen Start von einer dieser verdeckten Rillen erwischt. Das Rennen muss abgebrochen werden, weil der Australier aus Neu-Süd-Wales stürzt. Zu dem Zeitpunkt liegt sein Landsmann Brady Kurtz in Führung.
Yeah, I was thinking in the final what was going to happen to me again. I think there's nothing worse than seeing the red light come on when you're in front. And luckily I made another good start. And it was a difficult track, that's for sure. I was doing some funny stuff out front, but managed to hang on.
Gäbe nichts Schlimmeres, echt der, als in Führung liegend das rote Licht zu sehen und alles nochmal wieder machen zu müssen. Aber auch der Neustart sei ihm gut gelungen, auch wenn er teilweise einige komische Sachen auf der Maschine hätte machen müssen. Genau das sieht man auch beim Rerun des Finales. Brady Kurtz übernimmt wieder die Führung. Bartosz Zmarzlik muss zunächst einmal Dan Bewley niederringen. Bis er das geschafft hat, ist der Zug an der Spitze abgefahren. Vor allen Dingen, weil Brady Kurtz mit einer ganz anderen Art, mit der Körperhaltung, die Balance zu wahren und zu verschieben, immer mehr Meter zwischen sich und Bartosz Zmarzlik legen kann. Brady Kurtz gewinnt damit zum zweiten Mal in Folge und verkürzt seinen Rückstand auf Bartosz Zmarzlik auf nun nur noch 9 Punkte. Was aber auch heißt, dass Zmarzlik das Zepter in der WM vor dem nächsten Durchgang in Riga wiederum sicher in der Hand hat. Zmarzlik bilanziert denn auch einigermaßen zufrieden. Er hätte quasi Schadensbegrenzung betrieben.
This is not bad tonight, but for me and for my team, so really hard work, and I'm happy because I'm still consistent and I've been running the body, so really nice feeling. I have not the best day for me today, but I'm still in the podium, and I'm happy about this one because still the hard work and
Das sei ziemlich harte Arbeit gewesen und sicherlich nicht sein bester Tag, aber er hätte gemeinsam mit dem Team und mit harter Arbeit das Beste draus gemacht.
Like, you know, every season is different and everyone must make it a long job, and I'm also all the time full focus for myself and make it everything for the good result.
Genau diese Konstanz ist es, die Bartosz Zmarzlik einmal mehr an der WM-Spitze enteilen lässt. Wer ganz emsig nachgerechnet hat, der weiß jetzt schon, selbst wenn Brady Kurtz alle nächsten Grand Prix gewinnt und Bartosz Zmarzlik immer noch hinter dem Australier jeweils Zweiter wird, dann langt das rein mathematisch für Bartosz Zmarzlik zum erneuten Titelgewinn. Darauf verlässt man sich natürlich nicht in einer so turbulenten Rennserie wie der Speedway-Weltmeisterschaft, aber interessant ist dieses Rechenspielchen dann doch. Er konzentriere sich vor allen Dingen auf sich selbst und gucke gar nicht so sehr auf die Tabelle und auf das, was die anderen Fahrer machen, beteuert Bartosz Zmarzlik. Auf Rang 3 schließlich kommt Dan Bewley ins Ziel, der Rotschopf und Teamkollege von Brady Kurtz und auch von Norik Blödorn bei Bellevue in Manchester. Bewley letztlich abgeschlagen hinter Zmarzlik und hinter Brady Kurtz, sagt, die Bahn sei gar nicht so verkehrt gewesen.
Yeah, and the weather's pretty good in England, but some of the away meetings we go on F42 for the first few races, but to be honest, the track weren't too bad, I didn't think. I thought it was actually pretty good, so it's always I've raced here for, not this year, but I've raced here for a couple of seasons, and it's always a pretty special track here. I feel like it's pretty unique.
Ihm selbst fehle es noch an der nötigen Konstanz. In England und in Polen laufe es da deutlich besser als in der Weltmeisterschaft. Die Konstanz hätte sich zwar schon gesteigert, aber er brauche noch deutlich mehr Konstanz, um in der Tabelle weiter nach vorne zu kommen. Deswegen lohne sich für ihn auch gar nicht der Blick auf die Tabelle.
My concerns are more, in England I feel like I've been pretty good. And in Poland, to be honest, for the away meetings I've been pretty all right. But my main concern is finding some speed in Rossa for next Friday. And we'll see when we get to the GPN or UK too much. It's one meeting at a time for me. And if I can keep making finals, and we'll see what happens. But I've been a lot more consistent this year, so I'm happy with that.
In Stralsund steht am Samstag der dritte Durchgang der Speedway-Bundesliga auf dem Programm. Nordstern Stralsund empfängt die Wölfe aus Wittstock, die in diesem Jahr zum ersten Mal in der Bundesliga mit dabei sind. Es beginnt ausnehmend spannend. Die Gäste aus Wittstock holen die ersten Laufsiege. Allerdings halten vor allen Dingen Daniels Kolodinski und zu Beginn auch Lars Skupin, die Gastgeber aus der Hansestadt, immer wieder auf Schlagdistanz. Es bleibt bei einem Abstand von höchstens 6 Punkten den ganzen Abend über hindurch. Ein heftiges Duell zwischen Michael West, der für Stralsund zum ersten Mal ans Band rollt, und Sam Jensen für Wittstock sorgt dafür, dass es gegen Ende noch einmal richtig spannend wird. Michael West hat jene Startschwäche abgelegt, mit der er bei den ersten Deutschlandrennen, den offenen Rennen in diesem Jahr, noch zu kämpfen gehabt hat. Der Australier erklärt:
And the starts are improving. I have a bit different technique now, which I learned in Poland with my Polish team, and I think that is a better style for me, and I like that. And also some advice from some of the senior riders in style has made me try a new clutch setup, and those are the two things I've changed mainly. And I think that just also the experience of having more regular races recently is made things get better. So that's what's changed.
Er stünde einfach besser im Stoff, weil er mehr Rennen gehabt hätte in letzter Zeit. Dazu hätte er einige Tipps bekommen von den Senior-Teamkollegen von seinem Verein Stahl Landsberg an der Warte in Polen. Hätte die Kupplungsabstimmung etwas geändert und auch seine Starttechnik etwas überarbeitet. Drum käme er jetzt besser aus den Bändern. Trotzdem ist auch der Australier nicht ganz zufrieden, denn er weiß, das wäre ein wichtiges Match gewesen für Stralsund zu gewinnen im Hinblick auf die Tabelle. Er hofft, dass er sich empfohlen habe für weitere Einsätze bei Nordstern.
Unfortunately, the team lost, so this is not good because I think today was an important match. So it's not good that we lost, but it was my first race for Bundesliga, and there's good riders in this league. So to make 8 points today, I am happy with this for my debut. I think that I must make more points in the future, but today I am happy because I feel like I was riding good, and sometimes it was not such an easy track to overtake. It was actually hard to overtake today on this track, and that was hard for me sometimes, but because track was very slick, I am happy that I made good changes to my setup today to have better points at the end of the meeting. And I think that our team today was good, but sometimes we were getting passed up the inside and through the race. I saw this happen a couple of times with my teammates. So we lost some points from that today, I think. So it was disappointing from the team, but for me, I had some moments that were good today, and I hope that I'll be able to improve in the next meeting of the Bundesliga if I'll be a part of the team. And now I'm driving to Belgium for a race in Helsel tomorrow, an individual race. So it's a busy weekend for me, but it was not amazing points and the team did not win, I have a good feeling from today because I learned a lot and my setup improved. My riding was Nice, and I can see the potential to make more points.
Er hätte sehr viel gelernt, sei auch zufrieden mit der Art, wie er gefahren sei. Phasenweise sei es etwas enervierend zu beobachten gewesen, dass viele Teamkollegen sich auf der Innenbahn hätten überholen lassen nach guten Starts. Und das hätte mit dazu beigetragen, dass Stralsund verloren hätte. Er selbst würde zu gerne sich noch weiter steigern und noch eine weitere Chance bekommen in der Bundesliga, sagt er, bevor er dann aufbricht zu einem offenen Rennen nach Heusden-Zolder in Belgien, das allerdings wegen Regens abgesagt werden.
Yeah, like I said, Belgium was cancelled from the rain. I was actually driving there through the night after Germany, but I got a message that it was cancelled. So there will be another race there in, I think maybe end of August. Yeah, end of August is another race there, so I'll be back for that.
Lars Skopin lässt sich allerdings einmal nach einem happigen Fehler bei der Linienwahl die Butter vom Brot nehmen.
Auf jeden Fall war das Rennen für mich aus meiner Perspektive eher mittelmäßig, würde ich sagen. Die Starts waren anfangs ganz gut. Ich habe aber viele Punkte, glaube ich, heute unterwegs beim Fahren verloren, was daran lag, dass ich glaube, einfach falsche Spuren gewählt habe, also die Bahn falsch richtig gelesen habe. Eigentlich das ähnliche Problem wie in Güstrow, dass ich einfach, wenn ich schon vorne war, nicht genau wusste oder einfach die, ja, falsche Spur gewählt habe. Ja, mehr gezeigt, nicht zu sagen, war halt durchwachsen.
Und damit leiden letztlich die Niederlagen von Skopin und vor allen Dingen eine erschreckend blasse Vorstellung von Kevin Juul Pedersen die Heimniederlage von Stralsund ein. Wittstock hat in Jonas Knudsen, der sich 2 Wochen vorher noch am meisten darüber gewundert hat, dass er in der dänischen Einzelmeisterschaft Dritter geworden ist, einen absolut unschlagbaren Punktelieferanten. Jonas Knudsen holt alleine 17 Punkte und nimmt damit Daniel Kolodinski der Neuverpflichtung von Stralsund im direkten Vergleich 2 Zähler ab. Kevin Juul Pedersen ist allerdings die größte Enttäuschung und auch Michael West kann dem direkten Duell mit Sam Jensen nur phasenweise standhalten. Marlon Hegeler trägt für Wittstock gerade mal 2 Punkte bei, aber trotzdem gerät der Auswärtssieg von Wittstock nicht mehr in Gefahr. Wittstock gewinnt in Stralsund mit 48 zu 42 und manifestiert sich damit auch als neuer zweiter und ärgster Verfolger von Überflieger und Deutschmeister Güstrow in der Bundesliga-Tabelle. Noch deutlich dramatischer zugegangen ist es in Meißen beim Heimrennen der Bayern von Enisa Racing in der zweiten Bundesliga. Nikolai Heiselberg ist für den MSC Kloppenburg als Ersatz für Lukas Fienhage am Start. Die ersten Meriten gehen allerdings an die Gastgeber von Enisa Racing. Der gerade mal 14-jährige Levi Böhme auf der Juniorenposition und Lokalmatador Richard Geier aus Meißen gewinnen im ersten Durchgang.
Also das Rennen heute im Großen und Ganzen war echt eine sehr, 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 sehr knappe Kiste. Also es war wirklich alles drin, von Platz 1 bis Platz 3 war alles möglich heute für unser Team. Ja, wir hatten, ja, die ersten Läufe haben wir echt gut gepunktet. Hat alles super geklappt, auch von meiner Seite mit dem Setup. Alles super gelaufen. Niklas Heiselberg, sehr, sehr, sehr schneller Fahrer. Ich war vor ihm ja 3 Runden in Führung und dann habe ich leider einen kleinen Fahrfehler gemacht in der vorletzten Kurve und dann ist er innen an mir vorbeigefahren. Ja, aber ansonsten im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Das Rennen war auch sehr von den Startplätzen geprägt. Obwohl es auch einige sehr, sehr viele Überholmanöver gab, aber Gelb war heute eindeutig der schlechteste Startplatz und ja, deswegen auch für mich in einem Lauf, ja, dann gegen Johnny Wünand und gegen Mika Frese Platz 2, nachdem Johnny Wünand disqualifiziert wurde. Aber im Großen und Ganzen können wir echt zufrieden sein mit unserer Position. Levi heute starke Kämpfe gehabt. Leider 2-mal sehr unfair von Thies Schwer von der, ja, von seiner Bahn gedrängt worden. Da war sogar das Bein draußen und ja, war ja sehr, sehr hart. Grenzwertig würde ich jetzt sagen. Aber ansonsten, wir haben alle unser Bestes gegeben. Wir waren sehr, sehr froh über das Ergebnis. Platz 2 am Ende im letzten Lauf entschieden. Ich mit Mika Frese noch einen sehr, sehr starken Kampf gehabt im letzten Lauf um ja, Platz 2 und 3. Im Großen und Ganzen können wir echt zufrieden sein. War eine super Teamstimmung und hat alles super geklappt.
Bruno Thomas und Valentin Grobauer, der kurzfristig die immer noch verletzte Mannschaftskapitänin Selina Liebmann ersetzt, steuern jeweils einen Punkt dazu bei. Und so geht Inisa Racing zunächst einmal in Führung. Grobauer gewinnt dann auch seinen nächsten Durchgang gegen Sandro Wassermann, der für Diedenbergen wieder zurückgekehrt ist, und gegen Janek Konzak, den frischgebackenen und so kontrovers gekürten deutschen U21-Meister.
Für mich persönlich war es in Ordnung, es war jetzt nicht überragend, es war jetzt auch nicht so schlecht. Wir haben heute einen ganz neuen Motor probiert, den ich vorher noch nie gefahren habe. Es war ein bisschen schwierig, dafür was zu finden, was dann auch wirklich funktioniert. Die Starts mit dem Motor funktionieren super, aber es ist bahntechnisch ein bisschen schwierig gewesen, auch weil ab und zu war es dann außen okay griffig, konnte man nach außen schön fahren. Im nächsten Lauf war es dann außen relativ trocken und ging nichts zum Überholen. Alles in allem, denke ich, war es eine gelungene Veranstaltung für das Inisa Racing Team in Meißen. Und das Ergebnis, denke ich, geht soweit auch ganz in Ordnung.
Dann allerdings setzt Nikolai Heiselberg zu einer Siegesserie an und auch Janek Konzak und Johnny Wienand entfachen ihre alte Stärke. Die Mannschaft, die mit einem Durchschnittsalter von gerade mal 17 Jahren angereist ist, übernimmt ab dem zweiten Block das Zepter und hält sich knapp vor Inisa Racing. Eine Niederlage von Valentin Grobauer unter anderem gegen Hanna Grunwald sowie das Auswechseln von Bruno Thomas, der noch an Handgelenksproblemen laboriert, zugunsten von Lukas Wegener, bringen Inisa Racing schließlich ein bisschen ins Schlingern, sodass sogar Tetero noch von hinten rankommt, angeführt von Hanna Grunwald und von einem stark fahrenden Junior Tyler Haupt, der bei den Teteroer Hecht Jasper Schieber auf der Juniorenposition ersetzt hat, kommt Tetero plötzlich sogar noch einmal bis auf 3 Punkte ran. Die Entscheidung fällt im Finaldurchgang, in dem die Fahrer anhand der Vorlaufpunkte neu gemischt werden. Dort sorgte Nikolai Heiselberg mit einem frühen Laufsieg dafür, dass Kloppenburg die Führung manifestiert. Johnny Wienand, das Kloppenburger Eigengewächs, lässt gleich noch einen weiteren Laufsieg folgen. Es ist der 2. für Wienand in Folge. Und damit ist klar, der MSC Kloppenburg, die Kloppenburg Fighters, gehen in Meißen als Sieger vom Platz.
Rennen insgesamt lief super. Das ganze Team hat stark abgeliefert. Von ja, Thies hat seine Punkte gefahren. Yannick hat super gefahren, der hat alles gegeben. Und Nikolai Heiselberg, der war auch wirklich überragend von seiner Leistung her. Und Karl hat seinen Job auch super gemacht als Reservefahrer. Hat gesehen, dass es am Ende knapp wurde. Hat dann gesagt, er verzichtet auf seinen Lauf. Und das war echt vom Team her eine super Veranstaltung und eine super Teamarbeit. Zu der Bahn. Die Bahn, die war in einem echt guten Zustand. Hat sich über den Rennverlauf gut entwickelt, sodass ein paar mehr Fahrlinien offen waren und ein paar mehr Möglichkeiten entstanden sind. Klar sind Löcher entstanden, aber die konnte man relativ gut sehen und waren auch keine Gefahr für den Rennverlauf. Und beim Setup, das hatten wir relativ schnell gefunden und haben nachher im Laufe des Rennens noch ein bisschen feiner am Setup gearbeitet. Und am Ende passte das ganz gut und man ist gut und ordentlich schnell rumgekommen. Also war echt ein gelungener Tag.
Danach kann Richard Geier gemeinsam mit Levi Böhme den Angriff von Tetero noch abfedern. Kloppenburg gewinnt mit 40 Punkten vor Inisa Racing mit 36 und den Teteroer Hechten mit 33 Zählern. Und damit ist zwar Inisa Racing brutto in der Tabelle auf Platz 1, doch die Bayern aus dem Team von Christian Platzer haben bereits ein Rennen mehr als die Kloppenburg Fighters. Netto betrachtet ist Kloppenburg ungeschlagen und damit quasi Streichresultat bereinigt, auch der Tabellenführer in der 2. Bundesliga. Aber nicht nur auf der kurzen Bahn gab es jede Menge spektakulären Bahnsport am vergangenen Wochenende, sondern auch auf der Langbahn. Genauer gesagt auf der einen Kilometer langen Langbahn von Mühldorf in Bayern. Dort nämlich fand der Auftakt der Langbahn-Weltmeisterschaft statt mit Martin Smolinski aus Olching als Tabellenführer. Allerdings, so haben alle gedacht, mit Erik Riss, dem Rückkehrer auf die Langbahn, als großen Vorabfavoriten. Denn Erik Riss hatte beim offenen Rennen an Vatertag in Herxheim in der Pfalz klar gezeigt, dass er der schnellste auf der Langbahn ist. Dann allerdings hat er in der vergangenen Woche, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, plötzlich wieder jene Krankheit erleiden müssen, die ihn auch vor 2 Jahren schon mal so lange zurückgeworfen hat. Irgendein Virus, das er mit Brain Fog umschreibt. In dem Falle sorgt es dafür, dass ihm nicht nur schwummrig im Kopf ist, sondern dass auch der Sehnerv anschwillt. Das hat zur direkten Folge, dass es Konzentrationsstörungen gibt und auch Sehschwierigkeiten gibt. Und damit hat Erik Riss richtigerweise gesagt, er verzichtet auf Mühldorf und er verzichtet auch auf nicht absehbare Zeit auf alle weiteren Renneinsätze und lässt sich erst einmal medizinisch durchchecken. Wer das Ganze noch einmal en Detail nachlesen möchte, dem sei der Blog von Erik Riss auf der Internetseite bahndienst.com empfohlen. Dort schildert Erik Riss in eigenen Worten kurz, prägnant, aber eindrucksvoll, wie es ihm geht und wie er sich mit dieser wieder ausgebrochenen, rätselhaften Erkrankung fühlt. Martin Smolinski, der Weltmeister, und seine ärgsten Verfolger Chris Harris, der 42-Jährige aus Cornwall, und Lukas Fienhage aus Lohne im Oldenburger Land. Den dreien fehlt damit ein richtig harter und ernstzunehmender Rivale. Und auf der neuen Bahn in Mühldorf macht Martin Smolinski quasi von seinem Hausrecht Gebrauch. Und das, Martin, obwohl die Bahn in Mühldorf neu gemacht worden ist, wie du sagst, und gar nicht so leicht zu lesen gewesen ist.
Auf einer sehr gut vorbereiteten, aber neu gesandeten Bahn, wo die Veranstalter wirklich sehr viel Zeit und Geld investiert haben, speziell die ehrenamtlichen Helfer haben sehr, sehr viel neues Material auf die Bahn gebracht, haben das neue Material eingearbeitet, wo sie die Bahn oder das Verhalten der Bahn sehr, sehr stark ein bisschen verändert hat zu den Vorjahren. Es war ein sehr, sehr rolliges Material am Anfang, speziell am Vormittag. Die Seitenwagenfahrer hatten starke Schwierigkeiten, da es optisch sehr griffig ausgesehen hat, aber es dann doch unter sehr, sehr glatt war. Aber man muss wirklich sagen, das, was der Veranstalter gemacht hat, hat sehr guten Job geleistet. Es gab ganz, ganz wenig Stau für die Zuschauer, wunderbar zum Zuschauen, und das auf einer 1000 Meter Hochgeschwindigkeitsbahn, und das natürlich alles ohne Bremsen.
Auch für dich war es im Training zunächst nicht so einfach. Da hast du nicht den Eindruck hinterlassen, als ob du voll auf Sieg gehen könntest.
Ich persönlich muss sagen, war ganz zufrieden. Im Training hatte ich noch, war ich nicht ganz so happy, und wir haben ein bisschen, ich habe die Bahn ein bisschen zu griffig eingeschätzt am Anfang, oder auch speziell, es ist mehr Griff vorhanden, habe dann das Motorrad ein bisschen langsamer gemacht, war im Training nicht dann ganz zufrieden, haben dann speziell sehr, sehr eng bei mir in der Box zusammengearbeitet mit Manfred Knappe, also meinen Motorenpartner, sowie aber auch mit Demo und Zünderlagen, also speziell mit Immanuel Schramm, der was auch Seitenwagen fährt, von da, wo auch ganz unsere Zündkurven alles kommen. Wir haben dann noch vor dem ersten Lauf nochmal die Zündkurve neu programmiert und haben da ein paar Sachen abgeändert. Danke hier nochmal an Immanuel Schramm für die ganz coole, super Hilfe und die Zusammenarbeit, was wir auch hier haben. Das sind immer die letzten Nuancen, wo man sich unterhält. Das eine ist der Prüfstand, das andere ist das wirklich das Fahren. Und da haben wir dann wirklich das gewisse Etwa rausgeholt.
In Lauf 1 gab es dann auch gleich einen kleinen Rückschlag. Kenneth Kruse Hansen aus Dänemark ist vor dir ins Ziel gekommen, trotz eines gewaltigen Anrennens. Wie habt ihr denn darauf reagiert?
Im ersten Lauf hatte ich einen ganz, ganz guten Start, blieb aber hinten dran hängen und war auf der Geraden zu langsam hinter Kenneth Kruse Hansen, der was am Bombenstart hingelegt hat. Ich habe ihn versucht, 4 Runden zu attackieren, und ich war mehrfach neben ihm oder an seiner Seite, aber er war ganz, ganz clever. Und wir haben dann speziell bei mir in der Box ein bisschen überlegt, was machen wir, was tun wir. Wir haben dann schlagartig nicht nur einen Zahn, sondern gleich 2 Zähne schneller gemacht, weil wir wussten, unsere knappe GM-Motoren oder unsere Factory-GM-Motoren von Knappe in Zusammenarbeit auch mit mir funktionieren ganz, ganz gut, und er wird das ziehen. Und ab dem Zeitpunkt ging es dann Schlag auf Schlag weiter. Ich konnte dann meine restlichen Läufe gewinnen, obwohl meine Starts nicht immer ganz so gut waren. Haben dann nach dem zweiten Lauf noch das Getriebe verändert, habe den ersten Gang ein bisschen verändert, habe ihn ein bisschen kürzer gemacht, dass ich mehr Druck aus dem Start rausbekomme.
Die Starts danach zwar besser, aber längst noch nicht optimal. Einmal sogar bist du auf den letzten Platz zurückgefallen.
Und selbst wenn auch der Start nicht ganz so gut gelungen ist, in einem Lauf bin ich, war Vorlauf Nummer 3, stand ich ganz außen auf der grünen Position, habe mich total eingegraben, hatte 4 Leute vor mir. Aber nachdem die Bahn sich cool entwickelt hat und ich die Bahn sehr gut kenne und die FNs ja auch ganz, ganz viel ausmacht, bin ich dann auf der kompletten Außenbahn, auf der letzten Rille, sage ich mal, außen an 4 Leuten vorbeigefahren mit einem Höllenrauch. Und gut, da merkt man natürlich auch ganz speziell meine alte Erfahrung, was ich habe. Ich kann die Bahn ganz gut lesen, aber auch das Vertrauen zu meinem Material und zu meinen Mechanikern, weil ich meine, an so einem Limit zum Fahren wirklich da draußen darf nichts passieren, da darf nichts kaputt gehen. Und da waren wir ganz gut aufgestellt.
Auffällig war in Mühldorf, dass bereits am Morgen das B-Lizenz- und Seitenwagenprogramm durchgezogen worden ist und dass der Grand Prix als solcher, der WM-Lauf also, beinahe so durchgeknüppelt wurde im Schweinsgalopp, wie man das auch aus der Speedway-Weltmeisterschaft in diesem Jahr kennt. Kurze, effektive Bahndienste und eine relativ kurze Netto-Gesamtrenndauer. Was hältst du davon?
Der Renntag selber war eigentlich ganz, ganz schön. Es ist ein komplett neues System. Es ging sehr, sehr schnell. Also man muss wirklich sagen, die Professionalität war hier wirklich auch Glenn Phillips mit der FIM an den Tag legt, ist gewaltig, weil es ist ja, gibt kein Beiprogramm mehr zwischendrin. Also wir haben zwischen den Läufen auch nicht mehr viel Zeit, auch zwischen den, ja, die Bahndienstpause maximal 8 Minuten oder 10 Minuten Bahndienstpause, dann geht es wieder raus, ist natürlich wunderschön für Leute im Fernsehen. Für unsere deutschen Bahnsportleute ist es ein bisschen traurig, aber ich glaube im Großen und Ganzen, das Leben ist so schnelllebig geworden. Daher finde ich das persönlich eigentlich ganz cool. Ich meine, das ist, wenn eine Veranstaltung 2,5 Stunden dauert, dann ist sie zu Ende. Für mich ist es persönlich auch als Veranstalter, auch Vorstand des MS solchen wichtig. Lieber hat der Zuschauer eine geile Veranstaltung und sagt nach der Veranstaltung, ich setze mich gerne noch ins Bierzelt und ich bleibe noch 2 Stunden da. Aber bevor ich halt dann was weiter arbeite und bleibt dann lieber nach der Veranstaltung noch sitzen und ratschen noch über eine coole Veranstaltung, bevor ich halt danach sage, mei, jetzt 4 Stunden hat schon wieder ganz schön lang gedauert. Ich sehe das alles ein bisschen anders. Jetzt müssen wir halt mal schauen, wie es weitergeht. Ich bin gespannt, was die ganzen Leute jetzt machen, wie die Offiziellen sagen. Zuschauerzahlen waren auch ganz gut, Stimmung war super geil, es waren ganz, ganz viele 84er-Fans im Stadion.
Nach diesem kleinen Einschub, ja, du hast dich in der Tat qualifiziert fürs Tagesfinale und hast dann in diesem Tagesfinale kurzen Prozess gemacht. Das Ganze allerdings nach einer spektakulären Jagd gegen Chris Harris. Am Ende fällt Chris Harris sogar noch aus, als er versucht, dich zu attackieren. Er ist dran, er setzt dir richtig zu, dann reißt sein Antriebsriemen, sodass du gewinnen kannst. Zach Whitknecht aus England, der zum ersten Mal mit Paul Harry in seiner Box aufgetaucht ist, wird Zweiter vor Lukas Fienhage. Und auf Rang 4 kommt reichlich überraschend Daniel Spiller ins Ziel. Der hat sich eigentlich einen Platz unter den ersten 8 vorgenommen, sagt er auf der Internetseite speedweek.com. Und dort verrät er ebenfalls, dass sein Dirt Deflektor, also sein Schmutzfänger, sich eingegraben hat und er damit quasi hängen geblieben ist beim Start. Trotzdem Daniel Spiller, der über die Qualifikation, über die Challenge in die WM aufgerückt ist, mit einem sagenhaften Einstand auf Platz 4 in der Gesamtwertung. Du allerdings hast dich durchsetzen können. Wie hast du denn das Duell mit Chris Harris, mit Bomber aus Cornwall, erlebt?
Ich habe mich direkt qualifiziert als Topscorer mit 1 Punkt Abgabe für das Tagesfinale, habe dann den Startplatz gelb gewählt, was für mich persönlich an dem Tag, der zwar von den Punkten her nicht der beste Startplatz war, aber vom Verhalten her für mich, ich hatte auf gelb meinen besten Startplatz und auf der Bahn ging es am besten vorwärts und das Material war dort am schönsten, konnte einen Bombenstart hinlegen, hatte Zach Weiknecht links noch, der war auf Rot gestanden, neben mir. Speziell im Schaltpunkt konnte ich mich dann einen Tick vorhin setzen, konnte ihm das Loch zumachen. Gefolgt wurde ich natürlich gleich von Chris Harris. Ich meine, der Chris Harris ist sofort von ganz innen bis an die Wand rausgefahren, hat den ganz, ganz tiefen Griff mitgenommen. Und ich wusste mein Material, wir haben vor dem Finale noch einen Zahn schneller gemacht, also nochmal eins nachgelegt. Und mein Material kam wirklich erst nach der ersten Runde, war ich wirklich auf voller Maximalgeschwindigkeit. Chris Harris hat hinten wirklich mit Biegen und Brechen, mit ganz viel Gewalt, sage ich mal, oder auch wirklich am Limit versucht anzugreifen. Und ja, leider ist der Chris dann in der zweiten Runde. Ich kenne ja einen Chris hinter mir. Ich weiß, er kann mich ganz gut lesen. Und ich glaube, der Chris war einer von den wenigen, weil ich natürlich auf dieser Bahn eine komplett andere Linie gewählt habe als viel ganz andere, weil auch mein Material sehr gut gezogen hat. Und da muss ich auch sagen, da war es ein Chris Harris, auch ein alter cleverer Mann, der was immer genau liest, was macht dieser Smolinski, wo fährt er lang. Und der Chris hat mich dann 2 Runden wirklich gejagt und wollte sich auch eine Zeit was neben mich setzen. Ende von der Geraden hat mein Maschinist aber ganz, ganz gut angeschoben. Und ich konnte mich reinsetzen. Er hat dann einmal kurz außen versucht in der zweiten Runde und hat dann von mir einen richtigen Sandstrahl bekommen. Also weil ich ja auch ins tiefe Material gefahren bin. Ich habe ein bisschen überschnitten. Währenddessen ist mir irgendwas kaputt gegangen am Motorrad. Dann ist er leider ausgefallen. Wäre ein schöner Kampf gewesen. Hätte mich gefreut. Mir tut's leid für den Chris. Und ich meine, das ist der Rennsport. So geht's halt weiter. Ich konnte dann das Rennen nach Hause fahren, ich meine.
Die WM macht nur eine ganz kurze Pause. Es geht bereits an diesem Sonntag weiter mit einer Traditionsveranstaltung in Südfrankreich, in Marmont nämlich, auf einer völlig anderen Piste. Was sind die Lehren, die ihr mitnehmt als Grand Prix-Sieger von Mühldorf?
Als WM-Titelverteidiger habe ich gezeigt, ich meine, die WM geht dieses Jahr wieder über mich. Aufgrund, aber nachdem wir nur 4 Veranstaltungen haben, darf man sich keinen Fehler leisten. Es geht ja Schlag auf Schlag weiter. Nächste Woche ist ja gleich jetzt am Sonntag ist der Nationalfeiertag in Frankreich und da ist der nächste Lauf.
auf einer kleinen, technisch anspruchsvollen Bahn, die was nicht ganz so lang ist. Aber auch hier habe ich ganz coole Motoren mit am Start und war immer auf dem Treppchen. Und wichtig ist für mich, dahin zu fahren, Punkte zu fahren und zu zeigen, was ich kann.
In Marmont in Südfrankreich zählen völlig andere Werte als auf der 1000 Meter Vollgaspiste in Mühldorf. Bin gespannt, wie es dann da aussieht. Dort genießt Lukas Fienhage Heimrecht, denn der ist ja mit einer Französin zusammen und wohnt auch mit seiner Herzdame in der Nähe von Marmont, gerade mal 10 Minuten von dieser spektakulären Piste entfernt. Nach Marmont stehen dann, Martin Smolinski hat es gesagt, nur mehr 2 Grand Prix auf dem Programm. Schesel im August und dann das Saisonfinale in den Niederlanden. Ob und wann Erik Riss wieder mitmischen wird, ist derzeit noch fraglich. Das lest ihr im Zweifel in seinem Blog, in seiner Exklusivkolumne auf der Internetseite bahndienst.com. Und dort werden wir natürlich auch weiterhin die Langbahn-Weltmeisterschaft mitverfolgen. Martin Smolinski reist als Tabellenführer nach Marmont in der Nähe von Bordeaux am kommenden Sonntag zum Nationalfeiertag. Das hat Martin gesagt. Es handelt sich dabei um den Jahrestag des legendären Sturm auf die Bastille. Da sind die Franzosen immer ganz besonders aus dem Häuschen und in Marmont natürlich schon dreimal. So, hat euch dieses Format, hat euch dieser Podcast mit O-Tönen direkt aus dem Fahrerlager gefallen? Dann gebt mir gerne eine Rückmeldung, ob wir so etwas künftig öfter machen sollen. Denn wir sind natürlich immer dabei, das Format von bahndienst.com noch um weitere Inhalte zu erweitern. Dieser Podcast drängt sich natürlich geradezu auf. Bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Es handelt sich ja hierbei um eine Gemeinschaftsproduktion des Formates bahndienst.com und der Zeitschrift Pitwalk. Darum bitte ich euch, wenn ihr euch rückmelden wollt, entweder eurer Social-Media-Kanäle bedienen. Die heißen überall @pitwalkmedia, also auf Facebook, auf Instagram, auf Threads oder auch auf Twitter. Oder ihr macht es noch anders. Ihr meldet euch zu einer Mitgliedschaft auf der Seite bahndienst.com an. Das ist bereits möglich, auch wenn wir ehrlich gesagt noch nicht so genau wissen, was wir mit den ganzen Mitgliedern irgendwann einmal machen sollen. Wir sind dabei, diese Internetseite mit immer neuem Leben zu erfüllen und überlegen uns sicherlich auch in den nächsten Monaten und Winter noch mehr, was man mit diesen Mitgliedern an Exklusivitäten anbieten kann. Deswegen, also je mehr Leute sich dort jetzt schon als Mitglied registrieren und dann Kommentare dalassen auf der Internetseite bahndienst.com, desto besser ist das perspektivisch für den Ausbau unserer Seite. Ich bin jetzt schon hellauf begeistert, wie viele Zugriffe wir haben und wie sehr sich diese Zugriffe Monat für Monat immer noch weiter steigern. Und ich bin auch begeistert bis gerührt von der ganzen Resonanz, sei es per E-Mail oder sei es per Kommentaren oder auch im Speedway-Forum, die ihr uns angedeihen lasst für unsere Arbeit auf bahndienst.com. Das freut mich sehr, das motiviert mich und das zeigt mich, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern dort ein neues Medium aus dem Boden gestampft haben binnen kürzester Zeit, auf das Bahnsport Deutschland quasi gewartet hat. Jetzt sind wir dabei, es weiter auszubauen. Dieser Podcast hier ist nur ein erster Schritt. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr uns mitteilen könntet, entweder auf den Social Media Kanälen @pitwalkmedia oder mit einer Mitgliedschaft und einem Kommentar auf bahndienst.com, wie euch das hier gefällt, was wir sonst noch für euch tun können, wie wir die Inhalte weiter ausbauen und noch besser machen können. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Schön, dass ihr uns so eifrig folgt auf bahndienst.com. Bis bald, euer Norbert Okenga.